Die Morgenpiloten. Das Beste kommt noch. Der Zukunftspodcast der Hamburger Morgenpost.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, bevor es jetzt gleich mit der 8. Folge und Lino Zellies losgeht, einem Herrn, der das Buch Zukunftsbilder 2045 zusammen mit ein paar anderen Autoren geschrieben hat, möchte ich euch kurz darauf hinweisen. Später in der Folge sitze ich einmal zusammen mit Anna Hassler, der Chefin vom Marketing und PR vom Hotel Hafen Hamburg und vom Empire Riverside Hotel, und spreche mit ihr über die Nachhaltigkeitskonzepte und vor allen Dingen die Technologien, die in ihren Häusern genutzt werden. Und als zweites spreche ich auch weiterhin mit PaG von Tiny Spaces. Und der spricht mit mir darüber, warum ein Tiny Space eigentlich ein idealer Ort ist für eine Podcast-Produktion. Ja, wer hätte das gedacht? Aber jetzt erstmal Spaß mit der neuen Folge. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von den Morgenpiloten, es ist die 8. Folge. Und bei der Vorbereitung dieser Folge habe ich gedacht, eigentlich ist das die erste Folge, wo ich so einen richtigen Morgenpiloten vor dem Mikrofon habe. Ihr werdet nachher verstehen, warum ich das so sage. Und mir ist quasi nochmal klar geworden, dass die Morgenpiloten einfach ein wahnsinnig guter Name für das ist, was ich machen möchte. Ich möchte euch da draußen in eine positive Zukunft führen und möchte meinen Gästen und Gästinnen darüber sprechen, wie sie in ihrem Bereich in der Lage sind, uns so eine positive Vision der Zukunft zu geben. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich heute bei den Morgenpiloten Lino Zellies.
Hallo Matthias.
Hallo Lino, schön, dass du da bist. Wir haben uns ein bisschen über Umwege kennengelernt, und der Grund, warum du heute bei mir bist, ist ein Buch, was hier vor mir liegt. Das heißt Zukunftsbilder 2045. Erzähl uns doch mal ein bisschen dazu, wie kam es dazu, dass du einer der vier Autoren dieses Buches geworden bist?
Die lange oder etwas längere Geschichte ist, ich habe schon ein anderes utopisches Buch geschrieben, das heißt Utopia 2048, vor 3-4 Jahren ist es erschienen. Also seitdem bin ich auch auf der Schiene, wie könnte eine schönere Zukunft aussehen, und habe dann vor 3 Jahren mit anderen zusammen gegründet, Reinventing Society, eine gemeinnützige Organisation. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, positive Zukunftsnarrative zu verbreiten, weil wir beobachten, dass wir in der Gesellschaft einfach zu sehr von Dystopien und Katastrophenszenarien geflutet sind und es diese Balance eben braucht. Wir brauchen natürlich auch schauen, wo wollen wir nicht hin, was sind Gefahren, die ja wirklich auf uns zukommen, aber wir brauchen auch diese Lösungen, die inspirieren, Ausrichtung geben, Orientierung schenken. Und die Idee dann jetzt für das jetzige Buch kam von meiner Kollegin, die Idee hatte, wie wäre es denn, wenn wir mal eine Publikation schaffen für eine Vision von Deutschland mit vor allem fotorealistischen Grafiken, die richtig visuell, sinnlich greifbar machen, wie das aussieht, wie sich das anfühlt, und wirklich den Leser und der Leserin erlauben, einzutauchen in so eine positive Zukunftsvision, die dann richtig Zugkraft hat.
Genau, auf meinem Instagram-Account werde ich mit eurer Erlaubnis mal ein paar Bilder von dem Buch, von dem Buchtitel und von ein paar Bildern zeigen. Und ja, es liegt hier vor mir, ist es so, dass man immer eben durch die Kapitel geführt wird, verschiedene Städte sieht, und zwar in der Jetztzeit, also 2022 oder 2023, und dann eben 2045. Und dann gibt es noch eine, würde ich mal sagen, fiktive, halbfiktive, dokumentarisch fiktive Journalistin, die eine Reise durch Deutschland macht und verschiedene Orte bereist und uns dann quasi davon erzählt, was sie in der Zukunft erlebt. Und in der Tat, in der Vorbereitung dieses Buches, als ich es dann konkret gelesen habe, habe ich sehr viel verstanden und habe vor allen Dingen dann auch etwas gemacht, worüber ich gleich mit dir sprechen möchte, beziehungsweise ist bei mir etwas passiert, dass ich plötzlich wirklich verstanden habe, wie das in der Zukunft anders sein kann. Dazu kommen wir gleich. Aber erzähl doch mal ganz kurz, bevor ich zu meinem Fragenkatalog komme, was bist du vom Beruf, oder wie kommt es, dass du es dir zur Passion gemacht hast, Utopien zu entwickeln?
Ja, ich habe mittlerweile einen ziemlich bunten Lebenslauf. Also ich habe angefangen mit Ökonomie studiert, Bachelor und Master in Berlin, und war da irgendwann sehr unzufrieden mit dem Studium, weil ich das Gefühl hatte, dass mir eigentlich eine sehr einseitige Ökonomie beigebracht wurde, und habe dann mich auf die Suche gemacht nach Alternativen und bin dann gelandet in der sogenannten pluralen Ökonomik, einer Bewegung, die sich eben für eine Vielfalt in der Ökonomik einsetzt. Und da bin ich dann sehr aktiv geworden und habe vor allem auch Erfahrung von Selbstwirksamkeit gemacht. Wir haben eine alternative Ringvorlesung aufgebaut an der Uni. Und da hat sich bei mir ganz viel geöffnet, eben abseits des Mainstream nach anderen Lösungen zu schauen, die vielleicht viel interessanter, lebendiger, bunter sind. Und da ging dann eigentlich so eine Offenheit los, und da habe ich dann immer mehr Lösungen kennengelernt. Wie kann man Demokratie weiterentwickeln, Landwirtschaft anders denken, Schulen anders gestalten und so weiter. Und habe da einmal ganz viele gesellschaftliche Lösungen eingesammelt. Und zeitgleich war auch eine persönliche Transformationsreise, dass ich mich einmal auch mit mir selber viel beschäftigt habe, mit Coaching, auch Therapie, Traumaarbeit gemacht habe, also diese Persönlichkeitsentwicklung. Und auch Organisationsentwicklung war dann ein Feld, wo ich mich viel mit beschäftigt habe und auch Lösungen wieder gefunden habe. Und dadurch kam ganz viel Inspiration zu sehen, es gibt ganz viele Lösungen und auch dieser Dreiklang von der persönlichen Transformation, der organisationalen Transformation und der gesamtgesellschaftlichen Transformation. Dass diese drei Ebenen und diese Vielfalt an Lösungen, das kam alles, da begegnet mir einfach ganz viel, was mich super inspiriert hat. Und das hat in mir dann geschaffen, so eine Art Utopie zu haben. Also ich hatte dann ein immer klareres Bild, wie sieht die Welt aus, wie ich sie mir wünsche und wie sie mein Herz berührt, in der ich morgens eigentlich aufwachen möchte. Und gleichzeitig machte das natürlich eine Spannung, dass die Welt in vielerlei Hinsicht noch nicht so ist, wie ich sie mir wünsche. Wie ich das vorher vielleicht vage, irgendwie abstrakt gefühlt habe, manches stimmt nicht. Und so wurde das immer konkreter. Es gibt diese Lösung, so sollte es sein und nicht so.
In welcher Uni war das?
Freie Uni Berlin.
Ah, okay. Also bist du Berliner oder wo kommst du?
Nee, eigentlich Hannoveraner, aber dann direkt nach dem Abi nach Berlin.
Okay, dann kommen wir nochmal zu meinem Fragebogen, den ich immer stelle, um so ein bisschen auch uns die Möglichkeit zu geben, und mit den Hörerinnen und Hörern dich noch ein bisschen kennenzulernen. Welche Musik würdest du anstellen, damit es dir sofort gut geht?
Sofort? Ich habe so eine Playlist bei Spotify. Ich glaube, der heißt auch irgendwie Happy Music oder so.
Und was kommt da als erstes Lied?
Sind auf jeden Fall auch von den Toten Hosen Sachen. Über den Wolken, glaube ich, gibt's. Keine Ahnung. Ich bin total schlecht, mir immer Namen zu merken von Songs oder Bands. Ich fühle den einfach rein und dann mache ich die Playlist an.
Ja, sehr clever. Welche Situation setzt dich sofort unter Stress?
Viel Lärm, sehr viele fremde Menschen.
Und was inspiriert dich?
Wilde, schöne Natur und Inspiration, Lösungen, die zukunftsweisend sind. Also auch Projekte, Organisationen, Menschen.
Du hast schon gesagt, du hast einen bunten Lebensweg, aber trotzdem, welchen Beruf außer all denen, die du schon gemacht hast, würdest du denn nochmal gerne ausprobieren?
Gute Frage. Also eigentlich probiere ich das immer direkt aus, wenn ich was reize. Also ich hatte wirklich schon viele, viele Stationen.
Was war so der absurdeste Job, den du mal gemacht hast?
Also ich war mal Coach für schwierige Fälle vom Arbeitsamt. Also wo es auch dann um so persönliche Themen ging. Das war nochmal eine ganz andere Welt, die ich da kennengelernt habe. Sonst Organisationsentwickler für Gruppenentscheidungsfindung, Sachen, jetzt natürlich Utopist, Autor, Organisationsentwickler, ja, Ökonom, pluraler Ökonom. Permakulturgärtner war ich auch schon mal kurzzeitig.
Den nehme ich.
Ja, vielleicht nehmen wir den, ja.
Welchen Beruf möchtest du auf keinen Fall ausüben? Fremdenführer.
Nee, ich glaube so klassischer Investmentbanker.
Ja, da muss man seine Seele, glaube ich, an der Haustür abgeben. Was werden die Menschen in 100 Jahren über uns sagen, wenn sie zurückgucken auf unsere Zeit?
Das kommt wahrscheinlich auf die Zukunft an, die wir uns jetzt wählen, kollektiv.
Das ist die Abschlussfrage.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es entgegen des gegenwärtigen Pfades gut ausgeht und wir dann auch als Menschheit gut existieren, dann wahrscheinlich, ich glaube, fast so ein bisschen wie so ein, wie wir jetzt so aufs dunkle Mittelalter zurückblicken, wo wir denken, was war denn da los? Was haben die denn da gemacht und geglaubt? Und gleichzeitig auch, glaube ich, eine Phase großer Umbrüche. Also so einerseits dunkles Mittelalter, als auch wie Mauerfall oder 20er, 68er. Also ich glaube, eine Phase, wo extrem viel im Umbruch ist und extrem viel Unsicherheit, auch extrem viel Verwirrung.
Ja. Ja. Und was möchtest du den Menschen in 100 Jahren über uns sagen?
Ha.
Lest mein Buch.
Ja, die haben dann ja wahrscheinlich auch gute Geschichtsbücher. Also ich vermute, dass die Weltsicht da auch ganz anders sein wird. Dass da ein anderes Selbstverständnis von Mensch existieren wird. Also wenn es gut ausgeht, wie wir zur Natur stehen. Und ich glaube, ich würde versuchen, das ist jetzt sehr abstrakt, aber wieso Verständniszwecken, dass es so schwierig war und so kraftvoll das Narrativ, in dem wir drin waren, und dagegen zu halten. Also ich kann mir echt vorstellen, so wie wir jetzt auf manche historischen Ereignisse blicken, wo wir denken, krass, was haben die Menschen da gemacht? Also auch so als die Nazis, die Zeit der Sklaverei, so manche Sachen, wo man denkt, fuck, was haben die denn da gemacht? Was war denn mit denen los? Und ich glaube, auf manche Sachen wird man auch zurückblicken und denken, was war denn da los mit denen? Und wo dann aber auch so kollektive Mechanismen laufen, die natürlich nicht entschuldigen, aber die wirklich mächtig sind.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze hier mit Anna Hassler, der Chefin vom Marketing und PR, sowohl vom Hotelhafen Hamburg als auch vom Empire Riverside Hotel. Und wir wollen heute über eure Nachhaltigkeitskonzepte sprechen. Anna, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben ja schon mit deinen Kolleginnen und Kollegen etwas über die einzelnen Themen gesprochen. Und das Thema, was wir uns heute raussuchen wollen mit dir, ist das Thema Technologien, wo ihr in beiden Häusern sehr konkret zum Thema Nachhaltigkeit angesetzt habt. Erzähl doch mal so ein bisschen aus deiner Perspektive nochmal, wann kam für dich das Thema Nachhaltigkeit zum ersten Mal in deiner Position hier bei den beiden Hotels auf?
Also das Thema Nachhaltigkeit ist ja doch schon ein sehr gegenwärtiges Thema. Das heißt, es ist immer mitgeschwungen im Rahmen des Nachhaltigkeitsteams, was wir dann auch irgendwie ins Leben gerufen haben, ist Nachhaltigkeit einfach immer größer geworden für uns im Unternehmen mit einer Steigerung der Relevanz. Und dadurch ist es eigentlich von Anfang an schon bei uns präsent gewesen und haben es dann am Ende auch noch weiter forciert und ja, arbeiten jetzt so weit darauf hin, dass wir immer besser werden.
Ja, es ist sehr beeindruckend, wie wir schon gehört haben. In der Küche ist es ein Thema, in der Energieeinsparung, auch gerade in Bereichen, wo ihr quasi nur mittelbar eingreifen könnt, weil eure Gäste ja quasi in ihren Hotelzimmern leben können, wie man als Hotelgast gerne möchte, nämlich mit größten Freiheiten. Aber auch da habt ihr Ideen gehabt. Und jetzt kommen wir zum Thema Technologie. Erklär doch mal vielleicht so ein bisschen, was ist der rote Faden da? Also was versucht man bei den Technologien zu verändern, damit sie nachhaltiger werden?
Ja, also im Bereich Technologien ist vor allem wichtig, dass wir das Zusammenspiel beibehalten, sprich den Servicegedanken nach wie vor verfolgen, die Entlastung der Mitarbeiter vorantreiben und wenn möglich natürlich auch sofort an Papier bzw. Handouts einsparen können. Und das sind die drei Bausteine letztendlich, an denen wir uns orientieren, um unsere Technologien dann weiter voranzutreiben, neue Tools zu implementieren etc. pp. Keiner dieser Faktoren, der drei, die ich eben genannt habe, sollte dabei vernachlässigt werden. Also ein Tool wird bei uns nur eingeführt, wenn es wirklich bei allen drei Bereichen gleich stark aufwertet.
Mhm. Dann erzähl uns doch mal von deinem Lieblingstool.
Mein Lieblingstool ist tatsächlich etwas allumfassender. Wir haben die digitale Gästemappe eingeführt. Das heißt, jeder kennt, glaube ich, noch früher, wenn man dann aufs Hotelzimmer gekommen ist, die Mappe, die dort liegt, mit Informationen rund ums Hotel, mit dem WLAN-Passwort vielleicht etc. pp. Das Ganze haben wir digitalisiert. Wir haben NFCs oben auf den Zimmern liegen, aber eben auch über den Bildschirm. Das heißt, Magazine können komplett bei uns gedownloadet werden, werden nicht mehr händisch ausgegeben. Wir haben alle Kooperationspartner, alle Umgebungstipps in der digitalen Gästemappe vereint. Wir haben im gleichen Atemzug tatsächlich die Telefone von den Zimmern genommen und unsere Rezeption ist jetzt über den implementierten Chatbot erreichbar oder eben über Handy immer noch. Wir haben den Meldeschein, den jeder an der Rezeption ausfüllen muss, digitalisiert. Das kann man auch schon vorab machen. Und sind jetzt neben dem digitalen Checkout, den wir auch anbieten, dabei, den Check-in zu digitalisieren. Da haben wir noch ein paar Hürden, aber wir sind da auf jeden Fall dran. Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, wir haben alleine durch die Digitalisierung dieser Gästemappe bisher jährlich 500 Kilogramm Papier eingespart. Und ja, im Rahmen weiterer Prozesse ist es so, dass wir unsere Papierkosten und unseren Papierumsatz in Anführungsstrichen halbieren konnten von 2 Millionen Blatt Papier pro Jahr auf 1 Million.
Wow, sehr beeindruckend. Hast du vielleicht eine Technologie, die so im Hintergrund stattfindet oder die vielleicht jetzt nicht so offensichtlich ist, wo man vielleicht gar nicht drauf kommt, wo ein Hotel aber noch irgendeine Stellschraube drehen kann, die, wo man vielleicht gar nicht so drauf kommt?
Ja, sicherlich. Es ist natürlich so, KI ist in aller Munde. Wir arbeiten natürlich auch mit KI, besonders auch im Reservierungsprozess. Ist es so, dass dort natürlich immer noch Menschen sitzen und auch die Menschen die E-Mails bearbeiten, aber sie doch durch die künstliche Intelligenz Unterstützung bekommen, welches Angebot für unseren Gast passen könnte. Das haben wir designt, haben wir implementiert. Das heißt, unser Reservierungsmitarbeiter kriegt letztendlich eine Vorlage mit verschiedenen Optionen, die er auswählen kann. Diese wählt er dann aus. Sie werden in unserem Design ausgespielt und er braucht quasi nur noch auf Senden drücken. Und der Kunde kriegt ein individualisiertes Angebot. Das hat den Prozess dort auf jeden Fall deutlich vereinfacht für unsere Mitarbeiter.
Dann, es kommt mir gerade so die Frage, während wir darüber sprechen, jetzt, wenn du an die Zeit zurückdenkst, wo ihr angefangen habt, und jetzt haben ja viele Maßnahmen schon gegriffen, was hat sich verändert im, für dich auch jetzt im Verhältnis zu deiner Arbeit, zu deinen Mitarbeitern, hat sozusagen diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch auf dich in irgendeiner Funktion irgendwie eine Rückwirkung oder eine Resonanz?
Ja, definitiv. Also ich finde, man ist sehr, sehr viel bewusster mit dem, was man ausdruckt, mit dem, wie ein Prozess abzulaufen hat. Muss ich die Checkliste noch ausdrucken? Braucht derjenige das wirklich? Ich versuche, die Informationen zu bündeln. Bin immer weiter auf der Suche nach letztendlich verschiedenen Tools, um zu gewährleisten, dass alle Mitarbeiter auf dem gleichen Stand sind, dass jeder Mitarbeiter den Prozess kennt und eben auch eine Funktion hat, wo er darauf zurückgreifen kann, falls er es nicht kennt. Also es geht für mich viel in Richtung Entlastung der Mitarbeiter, Unterstützung der Mitarbeiter, in Zusammenspiel natürlich mit Einsparung der Ressourcen. Wir haben da ein weiteres Tool implementiert, tatsächlich für die interne Nutzung. Das heißt, wir haben unsere Prozesse digitalisiert und natürlich auch ja, verschiedene Anleitungen, falls wir einen neuen Mitarbeiter haben, der zum Beispiel nicht weiß, wie er den Frühstückstisch eindeckt, dann haben wir eine Plattform geschaffen, wo er dies eben nachsehen kann. Das heißt, er kriegt auch nicht mehr die Mappe in die Hand, die er dann durcharbeiten muss, sondern hat jetzt eine Plattform, wo jeder drauf zugreifen kann. Und damit ist dann auch die Kommunikation im Unternehmen gewährleistet.
Das klingt wirklich toll. Was hast du noch so auf der Liste? Was möchtest du in den nächsten Monaten oder Jahren machen? Was ist so die Nuss, die du noch knacken möchtest?
Die Nuss, die ich knacken möchte, hat natürlich ganz viel mit KI zu tun. Ich bin super gespannt, was da noch alles auf uns zurollt und wie man das in der Hotellerie, Gastronomie ja, verwerten kann, ohne Abstriche im Service und am Gast machen zu müssen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich habe eben schon den digitalen Check-in erwähnt. Wir haben noch weitere Projekte in der Planung, wie zum Beispiel die digitale Türöffnung, sprich keine Karten mehr, keine Magnetstreifenkarten mehr aushänden etc. pp. Auch das wird einen großen Einfluss haben. Wir arbeiten auch schon im Bereich von SEA, Google. Da gibt es auch schon Varianten mit künstlicher Intelligenz, einfach auch um die Zielgruppe noch besser kennenzulernen. Wer möchte uns eigentlich besuchen und warum möchte er uns besuchen, damit wir dem Gast eben auch genau das bieten können, was er sich wünscht. Haben im gastronomischen Bereich auch noch im Hinterkopf, was passiert eigentlich, wenn man Pay und Order auf einem ganz, ganz hohen Niveau implementiert, was sicherlich schwierig werden wird. Ja, also du siehst, es gibt ganz, ganz viele Bereiche bis hin zur Buchhaltung, OCR, automatisierte Rechnungserkennung etc. pp. Aber es schlägt eigentlich alles in die gleiche Kerbe und das ist Unterstützung durch künstliche Intelligenz, ja.
Wir sitzen hier immer noch in Hamburg und damit in Deutschland, also in dem Land der Bedenkenträger, so wie du das beschreibst. Ist euer Hotel von einem Geist geprägt, wo man Dinge ausprobieren darf und einfach auch wirklich allen diesen Dingen willkommen heißt, um Veränderungen herzustellen?
Auf jeden Fall. Also unser Anspruch an uns selber ist es, Vorreiter zu sein in der Hotellerie, was den Bereich auch auf jeden Fall Innovation betrifft. Das heißt, wir sind da immer sehr, sehr hinterher. Wir haben jetzt gerade eine eigene Arbeitsgruppe, ähnlich wie im Nachhaltigkeitsmeeting gegründet, die sich nur mit eben solchen Technologien beschäftigt. Da sind die entsprechenden Abteilungen mit drin. Wir holen da viel Feedback ein. Also unser Anspruch ist es, der Vorreiter zu sein. Wir tun alles dafür, damit wir es auch sind oder werden, wie auch immer. Aber ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel für die nächsten Jahre.
Fantastisch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war Anne Hassler, die Chefin von Marketing und PR von beiden Hotels, dem Hotel Hafen Hamburg und dem Empire Riverside Hotel. Und wenn Sie das alles nochmal nachschauen möchten oder vor allem entweder herkommen möchten oder vielleicht hier sogar arbeiten möchten, nachdem wir, was wir jetzt hier gehört haben, dann informiert euch unter hotel-hafen-hamburg.de beziehungsweise empire-riverside.de. Anna, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank.
Ja, dann steigen wir doch mal in dein Buch ein. Also wie gesagt, du hast es zusammen geschrieben mit Stella Schaller und Ute Scheub und Sebastian Vollmer. Die wollen wir hier an dieser Stelle mal erwähnen. Wie gesagt, das Buch heißt Zukunftsbilder 2045. Das heißt, wir sind unserer eigenen Zeit 22 Jahre voraus. Und wir werden jetzt so verschiedene Ebenen davon eindecken. Aber ich sag dir jetzt mal so aus meiner Sicht, als ich das Buch gelesen habe, gab es natürlich einen Moment, den ich sehr, sehr entscheidend wahrgenommen habe, und ihr erwähnt das schon im Vorwort, dass man wenig über das Wort nachhaltig, oder ihr erwähnt wenig das Wort nachhaltig, sondern stattdessen geht es um Regeneration und dass Dinge regenerativ passieren. So. Und in der Tat, wenn man dann jetzt durch das Buch durchgeht und sich immer diese Bilder, die ich schon erwähnt habe, anschaut, dann sieht man erstmal, wenn man nur das Buch anschaut, eben zum Beispiel Hamburg oder Berlin oder auch kleine Städte in Brandenburg plötzlich in einer grünen Utopie, die man vielleicht sogar mal schon in den 80er Jahren in Magazinen gesehen hat, nicht? Wo man also auf den Dächern ist es grün und dort, wo wir im Moment noch Straßen haben, sind Fahrräder unterwegs. Und aber für mich hat der Moment des Verständnisses eingesetzt, als ich da eingestiegen bin und verstanden habe, dass ihr quasi eure Utopie an dieses Thema Regeneration gebunden habt. Und vielleicht kannst du als Einstieg mal mir sozusagen jetzt noch als Leser des Buches, aber auch unseren Hörerinnen und Hörern noch mal genau erklären, was ist daran so entscheidend, dass man, wenn man über Utopien spricht, über dieses Thema nicht mehr aus heutiger Perspektive im Sinne von nachhaltig guckt, sondern regenerativ.
Es gibt da eine sehr, sehr schöne Grafik von Daniel Christian Wahl, die eine Skala zeigt oder eine Entwicklung von degenerativ zu regenerativ. Und da sind Zwischenschritte, das beginnt eben degenerativ, das sind eben Strukturen, die die Natur ausbeuten, vernichten. Dann gibt's grün, nachhaltig, restaurativ und regenerativ. Und grün, das erste, ist noch nicht mal nachhaltig, sondern das ist im schlimmsten Fall Greenwashing. Also man versucht irgendwie Schaden etwas zu minimieren. Man hat jetzt irgendwie schon 30% recycelbaren Plastikanteil oder solche Geschichten. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber halt immer noch schädlich, nur etwas weniger schädlich. Und oft ist das auch wirklich, was als grün bezeichnet wird und wie sich viele Produkte und Unternehmen präsentieren, ist grün, aber nicht mal nachhaltig. Nachhaltig ist, es ist nicht mehr schädlich. Es ist aber auch nicht regenerierend, es wird nichts wieder aufgebaut. Und das Problem mit Nachhaltigkeit ist, dass wir an einem Punkt sind von unserem Ökosystem, das zu erhalten ist nicht erstrebenswert. Wir haben so degenerierte Böden, Landwirtschaften, die Ozeane sind so weit tot, ich will das nicht erhalten. Ich will das wiederbeleben, müssen wir das. Und daher müssen wir uns höhere Ziele setzen. Und der nächste Schritt, restaurativ, ist genau das, eben wiederzubeleben, wieder Moore zu renaturieren, Wälder aufzuforsten und so weiter. Und spannend ist dann der nächste Schritt weiter, regenerativ. Und da ist die Idee, dass wir nicht mehr als Außenstehende, irgendwie geniale Ingenieure oder Ingenieurinnen, jetzt auf die Natur blicken und die restaurieren, sondern uns wieder auch auf einer Art spirituellen Ebene einfügen in die Ökosysteme der Natur und ein ganz anderes Selbstverständnis haben als Mensch, als Teil der Ökosysteme, so wie Indigene das in der Regel haben. Und das ist auch ganz spannend, dass Studien zeigen auch, dass zum Beispiel Wälder, in denen Indigene leben, sind in der Regel sehr viel biodiverser und sehr viel lebendiger und da ist viel mehr Biomasse. Also der Mensch hat dieses Potenzial, wirklich die Natur zu bereichern, zur Lebendigkeit beizutragen. Und ich glaube, das ist auch total kraftvoll, dass wir den Fokus drehen von, wie können wir unseren Schaden minimieren, wie können wir unseren negativen ökologischen Fußabdruck verkleinern, zu wie können wir wieder dieses Potenzial, was uns als Menschen innewohnt, wirklich Teil der Natur zu sein, gesunder, lebendiger Teil, ein Geschenk für die Welt zu sein. Wie können wir das heben?
Das Gute ist, ich mache ja diesen Podcast und darf immer die dummen Fragen stellen und vielleicht bin ich der Letzte, der auf diesen Zug ausspringt. Aber bitte erklär mir mal, warum ich erst von euch durch dieses Buch das Konzept von Regeneration zum ersten Mal gehört habe. Weil es ist so klar, es ist so verständlich. Jeder spricht in der persönlichen Erfahrung nach Stress über seine Regenerationsphase. Das Wort Regeneration ist quasi ein Allgemeinplatz für uns Menschen, dass es uns wieder besser geht. Aber im Kontext von dem täglichen Mediengeballer, sage ich mal, habe ich das Wort, dass wir über Regeneration reden müssen, genau in dem, was du gerade vorgesagt hast, noch von niemand gehört. Und liegt das jetzt an mir, dass ich einfach nicht hingehört habe? Du hast gerade vorhin so schön gesagt, also wenn du jetzt den Leuten in 100 Jahren erklären willst, wo wir gerade drinnen stecken, hast du gesagt, wir sind in so starken Narrativen drin. Ist das das, was du meinst? Also bin ich gerade der Letzte, der hier gerade die Tür aufmacht? Oder ist das einfach so, dass dieses Konzept so eindrucksvoll es ist? Und ich freue mich sehr, dich deswegen hier im Podcast zu haben, dass das einfach bisher noch zu wenig Leute verstanden haben, gehört haben oder damit in Verbindung gebracht haben.
Es ist auf jeden Fall ziemlich frisch. Also ich glaube, ich habe auch das erste Mal vor 3 Jahren von diesem Begriff in dem Kontext gehört. Und ich glaube, die anderen in meiner Organisation auch. Es ist auf jeden Fall total im Trend. Also gegenwärtig kommt da ganz viele auch von Büchern irgendwie Regenerative Leadership oder Regenerative Organizations. Da sind gerade viele Konzepte, diesen Begriff jetzt einzusetzen und einzuweben in die Strukturen. Also der ist auf jeden Fall sehr neu. Und aber es stimmt, genau wie du sagst, eigentlich ist es total naheliegend, so zu denken. Aber ich glaube, das wurde bisher wenig so gedacht. Bisher waren wir sehr begrenzt von diesem Schaden-Minimieren-Mindset.
Naja, also bisher ist es halt so, wir schauen in die Zukunft. Also ich sage jetzt mal, was mein inneres Bild dazu ist. Wir laufen in einen immer dunkler werdenden, immer enger werdenden Tunnel, der Zukunft heißt. Und es ist sozusagen, es wird immer schlimmer. Und wir müssen irgendwie in diesem Stressmoment jetzt auch noch unser Verhalten ändern, damit wir hier irgendwie heil rauskommen. Aber es fühlt sich überhaupt nicht so an, wie das, was eben das Wort regenerativ quasi den Raum eröffnet, dass man sagt, wir kommen dann gleich zu der Art und Weise, wie er das in dem Buch umgesetzt hat, dass man sagt, hier muss sich ein System erholen und regenerieren. Das ist für mich so wirklich, also das fehlte, also bis ich das Buch gesehen habe oder so, fehlte mir etwas, was auch plausibel ist, was nicht wie eine fantastische Utopie wirkt, sondern wie etwas, was man eben machen muss. Das finde ich so beeindruckend.
Ja, und eigentlich total naheliegend auf eine Weise.
Ich lasse das jetzt mal so dahingestellt und bitte alle meine Hörerinnen und Hörer dann einfach mal, das Buch kann man ja wahrscheinlich überall mittlerweile kaufen und macht es so wie ich, blättert es euch erstmal durch und dann, wie gesagt, am Anfang, wenn man die Bilder sieht, ist man erstmal noch so ein bisschen auf dem Trichter, dass man sagt, ja, das habe ich in den 80er Jahren auch schon gesehen, so, wir müssen irgendwie alle wieder grüner werden, aber eben dieses Konzept der Regeneration macht es dann irgendwie sehr viel konkreter. Und wir fangen jetzt mal an. Einmal, weil ich aus Hamburg komme, gehe ich jetzt mal zu dem Kapitel über Hamburg. Dort trifft die Journalistin die Bürgermeisterin von 2036 bis 2041, Samantha Venor. Ihr habt übrigens sehr schöne Namen, die habt ihr euch wahrscheinlich ausgedacht.
Ja, ja.
Genau, und die beschreibt also, wie sie rückblickend erklärt, wie es letztlich gelungen ist, Hamburg zu der Stadt zu machen, die es dann eben 2045 ist, nämlich regenerativ in jeder Hinsicht. Es fällt das Wort Schwammstadt. Und es wird aber auch deutlich, dass in den letzten 20 Jahren 3 Metakrisen stattgefunden haben. Eine habt ihr euch quasi ausgedacht. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was es mit diesen 3 Metakrisen auf sich hat.
Also Energiekrise verbunden mit Ukraine-Krieg, was ja auch schon läuft, Dürre und Klimakrise und dann noch Finanzkrise. Wir haben auch diese Krisen genannt. Einerseits sind viele schon im Gange oder beginnen und wir halten es für unrealistisch, jetzt ein Szenario zu schreiben, wo auf einmal keine Krisen mehr da sind. Also vieles läuft ja schon und auch wenn wir jetzt die Ökosysteme regenerieren, das dauert ja auch alles, bis manche Schäden sich vielleicht wieder zurückgehen. Und leider lernen wir als Mensch eben oft auch erst durch Krisen und machen erst wirklich dann große Veränderungen, wenn es richtig wehtut. Und ich glaube, wir hatten jetzt viel Zeit, wo schon rational klar war, wir müssen vieles ändern und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ziemlich gewarnt haben, wir müssen drastische Schritte tun, aber es hat halt einfach noch nicht wehgetan. Es war bequem, weiterzumachen wie bisher. Und daher vermuten wir, es muss einfach noch mal ein paar Mal richtig knallen, auch wenn es richtig wehtut, damit dann die großen Veränderungen anlaufen.
Genau, ich habe das Wort Schwammstadt erwähnt. Natürlich, wenn man in Hamburg ist und da gibt es immer diese schönen Sachen, es hat mehr Brücken als Venedig und mehr Grachten als Amsterdam, ist natürlich Hamburg eine tolle Stadt, um das ganze Thema Wasser mal zu besprechen. Ihr sagt dann auch, es wird dann 2045 eine Rückkehr zum natürlichen Wasserkreislauf geben. Was ist damit gemeint oder was ist da die Vorstellung von euch?
Die Sache ist, dass gesunde Ökosysteme können wunderbar Wasser absorbieren. Also auch wenn man irgendwie einen gesunden Humusboden hat und da viel Wasser drauf gibt, das versackt sofort im Wasser und ist wie so ein Schwamm die Erde, wenn sie gesund ist. Und kaputte Erde oder eben natürlich auch Beton saugt das Wasser nicht ein, sondern es bleibt oben und fließt ab. Weil bei Erde wird es dann zu Korrosion und in der Stadt haben wir dann halt Riesenpfützen oder Fluten. Und daher ist der Gedanke von der Schwammstadt, dass renaturiert wird in dem Sinne, dass gesunde Böden, Pflanzen, Ökosysteme wieder an den Wasserläufen sind und viele Wasserläufe, wo das Wasser durchfließen kann, Dachgärten und so weiter, dass einfach dieser Schwammeffekt, den gesunde Erde und gesunde Böden und Pflanzen haben können, genutzt wird, damit eben bei Starkregen nicht das Wasser eben überall an den Oberflächen steht und schwimmt und dann halt zu Fluten führt, sondern einfach abfließen kann und gespeichert wird. Und genauso dann auch wieder, wenn eine Dürre kommt, zur Verfügung steht, weil eben Speicher da sind.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Fans der Morgenpiloten, wir sind jetzt hier bei der Werbung und wie immer unterstützen uns die Tiny Spaces und deswegen unterstützen wir sie natürlich auch in diesem Element. Und wir sind ja eine Podcast-Produktion und wir haben schon viel drüber gesprochen. HG, eigentlich eignet sich natürlich ein Tiny Space auch ideal für Podcast-Produktionen. Erzähl doch mal, wie weit seid ihr da? Habt ihr da euch schon mal Gedanken gemacht? Kann man noch am Tiny Space noch was optimieren? Wie ist das jetzt für hier meine Kollegen und Kolleginnen aus der Podcast-Produktionswelt in Deutschland? Können die zu dir kommen und einfach sich mal ein Tiny Space vor die Tür stellen lassen?
Ja, können sie machen. Tatsächlich hatten wir dieses Jahr schon mehrere Veranstaltungen, wo wir explizit als Podcast-Studio hinzugestellt wurden. Zum Beispiel auf einer ganz spannenden Veranstaltung in Bielefeld, die heißt Hinterland of Things. Da hatten sie 3 Häuser von uns und 2 davon waren explizit nur für Podcast-Studio. Und die Betreiber dort haben das wirklich abgefeiert, einfach weil es ein sehr ruhiger Raum ist. Wir haben halt schallisoliert und lässt sich quasi eben überall hinbringen, hinfahren, weil wir eben mobil sind. Und diese Kombination macht das einfach für Podcaster ganz attraktiv, wenn sie eben nicht in einem festen Studio arbeiten.
Und ich selber kann verraten, meine frühere Folge mit Stefanie Unger habe ich auf dem Green Tech Festival 2023 in einem Tiny Space aufgenommen. Und es ist wirklich toll, weil man schaut aus dem schönen großen Fenster raus, man sieht, was auf dem Tech Festival los ist und hat aber gleichzeitig eine sehr konzentrierte, intime Atmosphäre, um einen Podcast aufzunehmen. Insofern, liebe Podcast-Produzenten da draußen, meldet euch bei HG und seinem Sales-Team und schaut vorbei unter tinyspace.com. Da findet ihr alle Informationen und natürlich auch den Kontakt zu uns. HG, wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, also vieles, wenn man das Buch durchliest und sich dann anschaut, denkt man immer so, ja, genau so muss es eben sein. Ihr entwickelt dann auch Berufsideen, wie zum Beispiel die Transformationsforscherin in dem Kapitel über Bremerhaven ist das, glaube ich. Da lernen wir Henrike Schirmbauer kennen. Und ihr interviewt diese Dame in 2045 zu der Frage, wie dann letzten Endes der Wandel stattgefunden hat. Und vielleicht kannst du noch mal jetzt auch als Utopist oder als vor allen Dingen Autor dieses Buches uns noch mal so ein bisschen dahin führen, so wie du es gerade beschrieben hast, mit diesem Spektrum von nachhaltig bis hin zu regenerativ. Was denkst du denn, wird in den nächsten Jahren passieren, damit wir alle durch diese Transformation durchkommen? An welchen Stellen siehst du jetzt 2023 schon Entwicklungen, die in die Richtung gehen, die ihr in dem Buch beschreibt?
Also wie wir gerade festgestellt haben, dieses Thema Regeneration ist ja noch total frisch. Und ich glaube, wenn das weiter Aufwind erfährt und auch die Kraft entfaltet, die da drin steckt, ich glaube, das ist mächtig. Also wir beschreiben auch die internationale Regenerationsbewegung als einen Baustein in dem Buch, dass die einfach richtig an Fahrt aufgenommen hat und Kraft freisetzt. Und wir haben ja auch dieses Buch verfasst, um eine Begeisterungskraft freizusetzen, weil das eine ist quasi der Push und das andere der Pull-Effekt. Und den Push-Effekt mit den Krisen und den Problemen, den haben wir jetzt schon, aber das ist eben nur eine Seite. Wir brauchen auch den Pull-Effekt, dass wir Zukünfte haben, wo wir als Gesellschaft sagen, ja, da wollen wir hin, was einen Sog entfaltet und wie so eine magnetische Kraft. Und das fehlt halt noch viel zu sehr, so narrativ. Es geht uns ja auch gar nicht darum, dass diese spezifische Vision umgesetzt wird, sondern einfach diese Art von Gesellschaft, diese Arten von Lösungen. Und ich glaube, daran brauchen wir unbedingt viel mehr. Und da hoffe ich drauf, dass dieses positive Zukunft spinnen und sich damit beschäftigen entscheidend ist. Unser Nervensystem ist eben auch so gepolt, dass wenn wir zu viele Krisen und Herausforderungen haben, dann kommen wir in einen Freeze, in eine Starre und werden handlungsunfähig. Also wie das Reh, was auf der Straße steht, angeblendet wird und einfach stehen bleibt und überfordert ist. Und da brauchen wir unbedingt auch eben diese positiven Narrative. Also ich glaube, das wird, wenn es gut ausgeht, ein Baustein sein, dass wir das mehr haben in den Medien, in Filmen, in Geschichten, Romanen und so weiter. Und ansonsten, Technologien sind natürlich ein wichtiger Punkt, aber da finde ich das Spannende, eigentlich sind die Technologien alle schon da, die wir brauchen. Wie wir regenerative Landwirtschaft machen, wie wir die Demokratie updaten, andere Schulen, andere Unternehmensformen und so weiter. Das ist eigentlich alles schon da. Es ist aber in der Regel in der Nische und politisch steuerlich eher benachteiligt oder nicht so richtig vorgesehen und dadurch schwierig. Und da brauchen wir, glaube ich, diese verschiedenen Kräfte, die zusammenspielen. Also einerseits die Zugkraft von neuen Lösungen, Menschen, die sich auf den Weg machen, die Neues wagen, Unternehmen und so weiter aufbauen, die was Neues machen. Und dass das in eine gemeinsame Kraft kommt und dann irgendwann so eine Art Kipppunkt erreicht, wo so eine kritische Masse erreicht wird, die dann auch dazu führt, dass sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, steuerlichen Rahmenbedingungen zum Positiven für diese Lösungen verändern und das dann immer weiter in Fahrt aufnimmt.
Ja, sehr schön. Also in dem Buch geht ihr zusammen dann auch wirklich durch alle Bereiche, so wie du es gerade beschrieben hast, durch. Also von gesellschaftlichem Zusammenleben in der Form, wie die Demokratie muss demokratisiert werden. Ihr sprecht von Verantwortungseigentum und wenn man sich ein bisschen auskennt mit zum Beispiel solchen Unternehmen wie Einhorn und dem Gründer Waldemar Zeiler, dann kann man ihm gerade bei Facebook dabei zugucken, wie er jetzt im Gemeinschaftseigentum seine nächste Firma gründet. Also wir sind schon in genau dieser Zukunft oder in diesen Dingen. Alles das, was ihr beschreibt, sind nicht Dinge, die ihr komplett auf der weißen Leinwand gemacht habt, sondern auch, das ist alles verwurzelt in Veränderungen, die auch gerade schon stattfinden. Weil ich jetzt selber persönlich einfach dieses Thema mit der Regeneration so überzeugend fand oder weil sich das so festgesetzt hat, lass uns doch nochmal zum Abschluss da ein bisschen tiefer einsteigen und kannst du uns nochmal so ein bisschen da Kontext geben? Also wie siehst du das? Wie kann sich die Welt insgesamt regenerieren? Kann man das so fragen?
Die 1-Million-Euro-Frage. Das ist natürlich eine hochkomplexe Frage, wo es ganz, ganz viele Stellschrauben braucht. Also das eine ist auf jeden Fall diese Renaturierung von Landschaften, von Mooren, Wäldern und so weiter. Ich habe gerade wieder gelesen, in Deutschland sind 0,3% der Landesfläche Naturwälder. Also auch das, was wir sonst Wald nennen, ist halt eigentlich ein künstlicher Forst. Wir haben so wenig wirklich wilde Natur, wo wirklich Biodiversität sein kann, wo die Böden richtig gesund sind und so weiter. Also viel mehr renaturieren. Ich glaube, da ist total viel Musik drin, einfach der Natur, den Pflanzen, den Tieren viel mehr Raum geben.
Kannst du da noch einmal in die Tiefe gehen und erklären, ich kenne das so ein bisschen über das Buch Biokapital, also sozusagen, dass Biodiversität dann auch plötzlich entsteht, aber vielleicht kannst du das nochmal richtig konkret machen. Was müsste man konkret machen, um eine Renaturierung in Deutschland oder überhaupt in irgendwelchen Gebieten zu entwickeln? Und was passiert dann sehr konkret?
Also oft ist ein großer Schritt schon einfach aufhören, die ganze Zeit die Systeme kaputt zu machen. Weil ganz viel, wenn wir uns jetzt auch die normale Landwirtschaft oder Forst angucken, ist ja die ganze Zeit Stress auf diesen Ökosystem. Die ganze Zeit wird umgepflügt oder gefällt und was entnommen und so weiter. Und einfach nur aufhören mit dem kaputt machen, da kann die Natur ja von alleine schon in der Regel super schnell sich regenerieren und erholen. Und wenn wir dann noch irgendwie Asphalt wegnehmen oder irgendwelche weiteren Störfaktoren und Tiere ansiedeln, die da vielleicht auch hingehören, Biber oder so. Biber sind wunderbar, um Landschaften wieder feucht zu machen. Die muss man nur irgendwo aussetzen und in Ruhe lassen und zack, hat man keine Dürreprobleme mehr in der Region.
Mir selber tut es immer wieder gut, sich diesem Gedanken zu erlauben, dass wir wirklich nochmal darüber sprechen, dass Renaturierung eigentlich doch, so wie ich es übersetzen würde, die Natur wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Ja, und mit der Natur arbeiten. Es gibt ja auch das Prinzip der Permakultur und der regenerativen Landwirtschaft.
Was bedeutet das?
Permakultur kommt von permanent und Kultur. Also die Idee, wie kann ein System so gebaut werden, dass es dauerhaft sein kann, dass es eben nicht ausgebeutet wird und irgendwann dann tot wäre, sondern dass es eine Stabilität in sich hat. Wo man eben keine Pestizide oder Dünger von außen braucht, sondern die Systeme so baut, wie sie natürlich wachsen würden, mit ganz großer Artenvielfalt, Symbiose von Systemen. Und auch Landwirtschaft zum Beispiel sieht dann so aus, dass man nicht mehr eine riesen Monokultur hat, sondern eine irre Vielfalt an Pflanzen. Ich war selber mal, hatte so eine Gemüsekiste, und dann konnte man sich Tomatensetzlinge bestellen. Und die hatten 70 Sorten Tomatensetzlinge, die angeboten haben. Und das muss man sich vorstellen, von jeder Art Pflanze gibt es ja eigentlich, wir kennen das immer, irgendwie eine Sorte Bananen, Apfel, was auch immer, und Tomaten, oder dann kennt man noch die Roma-Tomaten oder so. Aber es gibt hunderte Sorten. Und diese Vielfalt auch zu pflanzen, das schafft ja auch wieder Resilienz. Da sind unterschiedliche Insekten, die sich auf unterschiedliche Sorten spezifizieren. Und dann schafft man diese richtig lebendigen, kraftvollen, resilienten Ökosysteme. Und genau, da teilweise eben diese Vielfalt erlauben, aber vor allem auch nicht mehr schaden, sondern da zuhören auf, was braucht die Natur, was funktioniert, was will da wachsen.
Damit schließe ich so ein bisschen wieder an das, was du am Anfang gesagt hast, was dich inspiriert. Du hast ja gesagt sozusagen kraftvolle, wilde Natur. Das ist ja eigentlich das, was du gerade meinst, ne? Also es geht eigentlich darum, ja, für uns als Städter, aber auch selbst wenn wir in Deutschland über die Lande fahren, sehen wir eigentlich, wenn wir irgendwelche Felder sehen, das hat eigentlich damit überhaupt nichts zu tun. Ne?
Ja, sehr, sehr, sehr wenig.
Es geht ja am Ende in dem Buch auch noch um größeren Kontext zusammen, wo es eben um uns Menschen auch geht, wie wir auf uns Menschen schauen oder wie wir auch in uns hineinschauen. Und das Ganze hat ja auch eine spirituelle Komponente. Was denkst du, wie müssen wir Menschen wieder werden, um uns in so einer Welt dann auch wohlfühlen zu können? Oder was müssen wir für eine geistige Einstellung dazu entwickeln?
Ja, das ist eine Frage, die mich auch gerade sehr beschäftigt und uns auch als Team. Und das ist ja quasi genau dieser Schritt von restaurativ zu regenerativ. Und das hat mich jetzt das letzte Jahr auch sehr beschäftigt. Was heißt das wirklich? Wie können wir als Mensch uns wieder einfügen? Und auch eine sehr gute oder spannende Frage ist da, was heißt es eigentlich, indigen zu sein mit einem Land? Also wir reden ja von Indigenen, jetzt Nordamerikas oder Südamerikas. Und in Asien gibt es vielleicht auch noch manche Indigene. Aber in Nordeuropa, wer sind da noch Indigene? Es gibt da die Samis, aber das war es fast schon. Und wie können wir wieder indigen werden mit unserem Land?
Was ist dann die Definition von indigen?
Ich glaube, es heißt wörtlich übersetzt zum Land gehörend, verwurzelt, wirklich verwurzelt und wirklich verbunden mit dem Boden, mit den Pflanzen, mit den Tieren. Und die meisten indigenen Kulturen haben auch eine Weltsicht, dass die Natur intelligent ist, dass sie beseelt ist, dass sie heilig ist. Und ich glaube, was in Europa ein historischer, total entscheidender Punkt war im Grunde die Christianisierung und auch damit einhergehende Hexenverbrennung, wo im Grunde die naturverbundenen Religionen, die da vorher waren oder die Völker, ersetzt werden durch eine Weltsicht, wo eben der Himmel, also das Paradies war oben im Himmel und die Erde war eher sündhaft und schmutzig und da unten ist die Hölle. Und der Mensch soll sich die Natur untertan machen. Jetzt ganz in kurz. Und die verbunden waren mit der Natur, die wurden dann quasi die Hexen, das wurde verteufelt. Die Naturgötter wurden die Teufel. Also was wir heute auch als Bild haben vom Teufel, das war früher ein Naturgott, der sah so aus. Und ich glaube, das wirkt noch total. Selbst viele, die sich heute als wissenschaftlich rational und gar nicht religiös betrachten, tragen eigentlich dieses Weltbild noch in sich. Dass wir getrennt sind von der Natur, über ihr stehen und dass es auch nur diese materielle Welt gibt. Und die Natur eigentlich eher Ressourcen, Material ist, aber sonst irgendwie dumm. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen, das zu spüren, uns damit zu verbinden, eine Art neue, ich weiß nicht, ob man es dann Religion bezeichnen kann, aber Weltsicht zu entwickeln, uns wirklich wieder als Teil der Welt zu fühlen. Und gerade kommen auch total spannende wissenschaftliche neue Erkenntnisse raus. Ich habe vorhin ein Video geschaut über Pflanzenkommunikation, wo jetzt über künstliche Intelligenz rausgefunden wird, dass zum Beispiel Pflanzen teilweise auch hören können. Dass wenn Bienen zum Beispiel an eine Blüte kommen, die Pflanze dann mehr Nektar ausschüttet, das irgendwie hört, wir wissen nicht wie. Und teilweise auch miteinander kommunizieren und dass Delfine unterschiedliche Dialekte haben, je nachdem wo sie sind. So völlig verrückte Sachen, die vor 10, 20 Jahren hätten, wenn Leute das erzählt hätten, man gesagt, ein völliger Esospinner. Und ich glaube, die nächsten Jahrzehnte wird da noch einiges rauskommen an Intelligenzen und Dingen, die da in der Welt passieren und in der Natur, die es gibt, die zu einem neuen Weltbild einladen. Und ich glaube, das braucht so ein neues, auch ein neues Gefühl, Mensch zu sein, um wirklich in eine regenerative Welt zu treten und nicht nur oberflächlich jetzt irgendwie Solarpanels anbringen und Windräder. Das ist wirklich nur die ganz oberflächliche Ebene.
Vielen lieben Dank für deinen Besuch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich verweise nochmal auf das Buch Zukunftsbilder 2045, eine Reise in die Welt von morgen, geschrieben von Stella Schaller, Ute Scheub, Sebastian Vollmer und Lino Cedies, der heute bei mir war. Vielen, vielen Dank.
Ja, auch vielen Dank, es war mir eine große Freude.
Und wir hören uns in der nächsten Folge der Morgenpiloten. Bis dann, ciao.
Tschüss.